Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um die Frage gehen, in welchen Büroräumlichkeiten wir arbeiten. Wie sehen die aus? Wie sehen die aus, damit die Leute auch wieder zurückkommen nach der Pandemie ins Büro? Und dazu bin ich mit Erkan Karacok verabredet. Sie arbeiten für Dark Horse Workspaces in Berlin und Sie setzen sich mit der Frage eben auseinander, wie denn Büroräumlichkeiten aussehen.
Ja, das tun wir und wir machen das immer mit den Mitarbeitern in Kombination. Wir sind ein Unternehmen, das aus dem Design Thinking kommt und das mit in Europa mit verbreitet hat. Und daher gesehen stehen bei uns die Nutzer, quasi die Mitarbeiter im Vordergrund, und die sollen da auch mit dran arbeiten, dass die Arbeitsumgebung zu dem passt, wie sie arbeiten.
Ja, dann kommen wir doch gleich zur Frage. Die meisten Mitarbeiter waren jetzt eine Zeit lang im Homeoffice, waren vielleicht 1-2 Tage im Büro, aber auch das nur, wenn es unbedingt sein musste. Jetzt gibt es wieder den Trend, dass wenigstens die Teams 1 oder 2 Tage in der Woche im Büro sein sollen. Funktioniert denn das noch über Einzelbüros, über 2 Büros, oder was muss passieren, damit es besser geht?
Das Hybridarbeiten, so wie Sie es gerade beschrieben haben, ne? Also 3 Tage Office, 2 Tage daheim, ist so die Faustregel, die sich gerade durchgesetzt hat. Das machen ungefähr 70% der Unternehmen in Deutschland. Machen heißt, entweder machen sie es schon oder sie werden es einführen. Also das ist aus der Pandemie heraus übrig geblieben, im Sinne positiv übrig geblieben, dass sich die gesamte Arbeitswelt deutlich flexibilisiert hat und das Thema neues Arbeiten oder New Work sich viel schneller durchgesetzt hat, als es vor der Pandemie noch zu erwarten war. Das Thema der Umgebung oder dieser hybriden Arbeit ist in der Zwischenzeit natürlich sehr differenziert zu betrachten, je nach Unternehmenstyp.
Gehen wir mal von einer normalen Werbeagentur aus, wo viele Leute am Rechner arbeiten und in Teams zusammen sind.
So ein Unternehmen, würde ich sagen, ist dazu gerade, also solche Unternehmen würde ich eher so charakterisieren, dass sie ihre Organisationsform oder Arbeitsform beibehalten wollen, weil solche Unternehmen leben ja von der Zusammenkunft von Teams, der Zusammenarbeit von Teams, den zufälligen Begegnungen, der Ideenfindung. Die gehören eindeutig zu dieser Kategorie. Das heißt, wenn die Mitarbeiter ins Büro kommen, wollen sie natürlich die Vorteile des Homeoffices auch im Büro haben. Sie wollen Arbeitsplätze haben, in denen sie ruhig arbeiten können, aber auf der anderen Seite auch wiederum die Casual-Umgebung haben, wie im Homeoffice mit den anderen Kollegen zusammenzusitzen, ihre Arbeit zu machen oder auch Projekträume haben, wo sie längerfristig auch an einem Projekt dranbleiben können. Also im Endeffekt sollten diese Arbeitsumgebungen Activity-Based Working heißt es bei uns im Fachjargon, also zu jedem Arbeitstyp oder Modi sollte die passende Umgebung bereitgestellt.
Wie viele gibt es denn davon? Wie viele Modi gibt es denn da, die man vielleicht unterscheiden kann?
Also zurzeit würde ich sie runterbrechen auf den ruhigen, also auf den Tunnelarbeit. Das heißt, man ist konzentriert, ungestört am Arbeiten, ne? So ohne wie eine Bücherei, ne? wie man es früher aus dem Studium vielleicht heraus kennt. Dann gibt es das Teamarbeitsszenario, wo man vielleicht in der Gruppe, in einem Vierer- oder Fünfergruppe an einem Tisch sitzt oder an einem langen Bench, Telefone klingeln, man hat so einen leichten, Lautstärkenhintergrund, stört aber nicht, weil das alles so ein bisschen überdeckt. Man kann kurz gestört werden, man unterhält sich auch parallel in kurzen Sequenzen mit anderen Kollegen. Und dann gibt es separierte Räume, in denen man Workshops oder Projektarbeit macht, wo man alles stehen und lassen kann für eine gewisse Zeit. Und dann gibt es große Marktplätze oder soziale Umgebungen, wo man zusammenkommt, letztendlich wie in einem großen Café arbeiten, miteinander unterhalten, Projektbesprechungen abhalten, aber auch andere, ich sag mal, Tätigkeiten üben kann, wie zufällig Gespräche führen oder Essen trinken.
Genau, das sind ja die Bereiche, die man eben zu Hause nicht abbilden kann, ne?
Ja, also es ist so, zu Hause haben Sie also diese Work-Life-Balance-Thematik natürlich extrem. Sie können nebenher alle mögliche, was die Familie oder was Ihre privaten Angelegenheiten angeht, sehr gut erledigen parallel. Was Ihnen natürlich da fehlt, sind die Kollegen, dieses Zusammenkommen und dieses zufällige Begegnen, kurz sich abstimmen, weil man hat gemerkt in Untersuchungen, dass der Zeitaufwand natürlich, informelle Gespräche zu führen von daheim aus oder andere Leute zufällig zu treffen, jetzt einen höheren Aufwand bedeutet, weil man das organisieren muss. Ne? Das hat man aus dem Fraunhofer-Institut mal untersucht. Die Arbeitszeit, die jetzt eher zum normalen Arbeiten da war, wurde daheim auch in Teilen abgeknapst dafür, um Themen zu organisieren, die dann im Arbeitsplatz von alleine so vor sich hingegangen sind. Also die Agenturleute haben dann von aktiv von zu Hause aus den Kreativdirektor versucht, nochmal zu erreichen oder den Kollegen, damit sie bei einer Idee schneller vorankommen, was sie normalerweise um die Ecke gehen und mit dem sprechen würden.
Was heißt denn das? Wie wird man diesen 3, 4 Modi, von denen Sie gesprochen haben, in einem Büro denn gerecht? Also woher weiß ich denn auch überhaupt, wie viel oder wie groß jeweils diese Teilräumlichkeiten sein müssen?
Da gibt es einfach einen Weg. Man könnte jetzt die Kollegen alle 5 Tage lang mal ein Tagebuch führen lassen, wie sie arbeiten. Das geht übrigens relativ schnell, kann man auch online machen. Am Ende kriegt man quasi Anteile raus an Arbeit, die sie eingeschätzt haben, wie viel Tunnelarbeit, wie viel Teamarbeit, wie viel Meeting, wie viel Social etc. pp., das, was ich Ihnen vorhin so beschrieben habe, über eine Woche sehen kann, wie viel Anteil es hat. Und dann kann man das pro Abteilung, pro Bereich jeweils dann absehen. Und gemäß diesen Anteilen kann man auch natürlich die Fläche, die zur Verfügung steht, auch einteilen. Ne? Das ist relativ einfach zu leisten. Per DNA-Strang, sagen wir mal, dass man als Analyse oder als Kuchendiagramm, was man dann in so einer Untersuchung rauskriegt. Endgültig, wenn Sie auf einen Grundriss schauen von einem Büro, und das sind letztendgültig hauptsächlich 2er- oder 4er-Büros mit einigen Besprechungsräumen zu sehen und kleinen Teeküchen, wo man sich quasi sein Getränk holt, dann ist das quasi der falsche Weg, würde ich sagen. Genau das entspricht nicht dem Grundriss, was eigentlich, wenn so eine Umfrage durchgeführt werden würde, wenn man das dann neu machen würde, das dürfte nicht so aussehen, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe.
Sondern was wäre dann, also was wäre dann der Unterschied? Da müsste man viele Dinge einreißen.
Also die Räume müsste man definitiv öffnen, je nach, natürlich, es gibt Leute, die natürlich ihr Büro brauchen. Ne? Das muss man auch ganz deutlich sagen, weil alle Leute denken, wenn man sagt, New Work heißt einfach, so wie in klassisch Amerika, 70er, 80er Jahre, diese Großraumräume, darum geht es gar nicht. Es geht darum, wirklich Raumzonen zu schaffen, diese bestimmte Arbeitsmodi auch ausüben zu können. Ne? So, wenn Sie zum Beispiel so einen Marktplatz haben, in diesem Marktplatz können zum Beispiel verschiedene Abteilungen zusammenkommen, zusammensitzen, verschiedene Arbeitsmodi üben. Das ist eine größere Fläche. Dazu muss man andere Räume natürlich wieder ersetzen. Ne? So. Und Desk-Sharing ist ja in allem Munde. Das heißt, wenn man nicht seinen Arbeitsplatz braucht, mit anderen teilt und sowieso durch die Hybridarbeit nicht jeden Tag im Büro ist, sogar in bestimmten Tagen, kann man natürlich auch Flächen ganz anders optimieren und auch ganz anders zuteilen, um diesen Modi gerecht zu werden.
Jetzt gibt es ja in einigen Büros ja auch noch bestimmte Hierarchieunterschiede, was die Mitarbeiter angeht.
Ich habe eine klare Haltung dazu. Durch die Pandemie ist das Thema Selbstverantwortung und Selbsteinschätzung, was die Arbeit angeht, bei den Menschen extrem gestiegen. Die Führungspersönlichkeiten werden perspektivisch eher zu Führungscoaches, sage ich mal, ne? So ein bisschen mit so einem allgemein ordentlichen Begriff zu belegen. Das heißt, die Menschen sehen jetzt, wie sie sich selber führen können, wie viel Verantwortung, wie viel Leistung sie erbringen können. Dazu braucht es auch andere räumliche Umgebungen, wenn sie im Büro sind. Also das Eckbüro, das Gute vom Chef, ist meiner Meinung nach nicht mehr gefragt, sondern wenn man mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe und als anerkannte Führungspersönlichkeit mit dabei sein will, muss man sich unter die Menschen mischen, mit ihnen zusammen in denselben Räumlichkeiten arbeiten. Wenn es natürlich diskret wird und wenn es natürlich nicht jeder mitkriegen soll, gibt es Möglichkeiten, dieses auch zu arrangieren. Aber ich glaube, perspektivisch sind Führungspersönlichkeiten nicht mehr in Eckbüros in 1A-Lage, sondern eher mittendrin.
Also für einen Inhaber, für einen Geschäftsführer oder dergleichen würden dann die gleichen Regeln gelten. Das heißt, er oder sie würden dann auch die entsprechenden Räumlichkeiten sozusagen mit anderen teilen, wie das alle anderen Mitarbeiter auch machen.
Absolut. Und ich sag mal, da gibt es natürlich Versuche von großen Konzernen. Ich rede nicht von Agenturen. Agenturen sind, glaube ich, von vornherein sehr, ich sage mal, offene Strukturen und sehr auf Augenhöhe gestellte Strukturen, vielleicht bis auf den Unternehmensführungsebene. Von daher gesehen, eher bei Konzernen hat man immer die Versuche gemacht, dass man taktoffene Tür gemacht hat bei den Vorständen, dass jeder kommen konnte und so weiter. Das hat leidlich funktioniert. In der Zwischenzeit haben wir die Erfahrung, dass die Vorstände auch richtig in diese Marktplätze oder wie wir es bezeichnen, Vereinsheime, das trifft es meiner Meinung nach viel besser als Kaffeehäuser, weil solche Orte sind eher Vereinsheime und dass die dort sich aufhalten, ansprechbar sind und auch arbeiten, zeigt es den Menschen auch deutlich stärker, dass sie auch dort sich aufhalten können, in einem Modi arbeiten können, was vielleicht früher mit komisch angeguckt wurde, da sitzt er schon wieder und trinkt einen Kaffee oder unterhält sich mit dem Kollegen. Ich denke, das wird in der Zukunft deutlich gefördert, weil Modi, das Unternehmen auch stärker voranbringen, wenn zum Beispiel der aus der Buchhaltung, jetzt mal hart gesagt, oder der aus der Compliance-Abteilung mit jemandem aus der Sales-Abteilung spricht, das kann auch fruchtbar sein fürs Unternehmen und ist fruchtbar. Bei den großen Tech-Konzernen wird es ständig gefördert und auch gefolgt, dass das passiert, dieses Zermischen, das ist Netzwerken untereinander, das ist der Mehrwert, den das Unternehmen wirklich, wenn man im Büro ist, auch braucht.
Das müssen Sie nochmal erklären. Welchen Nutzen hat es denn, wenn jemand aus der Buchhaltung mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin aus dem Compliance oder aus Bereichen spricht, wo man bisher eigentlich relativ wenig zu tun hatte?
Es gibt ja 100 pro, nehmen wir den Fall, einen harten Fall, Compliance Sales. Ne? Das kann ja sein, dass ein Sales-Mitarbeiter in irgendeinem Thema mit den Compliance-Vorschlägen nicht klarkommt, aber sich auch nie mit jemand aus dem Compliance-Bereich unterhalten hat. So. Und die sprechen zufällig über dieses Thema, weil sie sich kennengelernt haben. Jetzt kann der Sales-Mitarbeiter sein Problem schildern und sagen, schau mal, wenn ich den Kunden anspreche und das mache und ich kann das nicht machen, dann ist das jeweils ein Hindernis, dass ich einen Abschluss habe. Das ist mal ein bisschen sehr konstruiert. Da kann der Compliance-Mitarbeiter erst besser verstehen, wieso dieser Sales-Mitarbeiter das möchte und nicht, weil er jetzt irgendwas besonders abgreifen will, sondern weil es um das Verkaufen geht. So. Dann können die sich eventuell auch in einer kurzen Zeit, das hat man auch als Erfahrung festgestellt, eine Lösung finden. Ne? Das gibt es bei Google oder bei anderen Unternehmen immer wieder Erfahrungen, wenn 3 oder 4 Leute zusammenkommen, wie lange das dauert, dass man eine Lösung gefunden hat. Und ich glaube, dass die durchschnittliche Zeit circa bei 8 bis 10 Minuten liegt, ne? Dass man für ein Problem kurz gemeinsam kommt und kurz darüber spricht und in dieser kurzen, komprimierten Zeit deutlich bessere Lösungen entstehen, als wenn man eine 60-Minuten-Besprechung einberuft und gemeinsam mit 12 anderen aus anderen Abteilungen zusammensitzt und zu keinem Ergebnis kommt.
Lassen Sie uns noch mal kurz über die Größe von Büros reden, für die diese Lösungen, über die wir jetzt gesprochen haben, überhaupt eine Relevanz haben. Sie haben eben über die großen Tech-Unternehmen gesprochen, die das schon machen, verstehe ich. Aber gibt es denn bestimmte Größenordnungen an Mitarbeitern, an Büroflächen, die gegeben sein müssen, damit solche Bürolandschaften überhaupt Sinn machen?
Ja. Also ich sag mal, um es einigermaßen so Mittelmaß einzusetzen, man sollte circa 250 bis 300 Quadratmeter Fläche haben, ja, und ungefähr, ich sag mal, mindestens 20, 25, vielleicht eher 30 Mitarbeiter sein, dann kann schon über 300 gehen. Also so in solchen Größen sollte man sich bewegen, ja, so. Ich sag mal 300 Quadratmeter oder 350 Quadratmeter und 30 Mitarbeiter. Das ist jetzt ein Schnitt, der pro Einzelplatz knapp vorkommt. Aber wenn man das Shared Desk dazu bedenkt und dass man Arbeitsplätze nicht jeweils einzelnen Menschen zuordnet, kann das eine Umgebung sein, wo man sowas sehr gut experimentell umsetzen kann.
So bei kleineren Agenturen, also bei deutlich kleineren Agenturen, die dann vielleicht so im zweistelligen Bereich sind, im unteren zweistelligen Bereich sind, brauchst du etwas nicht, weil die eh noch so informell miteinander arbeiten?
Ja, da ist die Größe, ich glaube, dass die Größe so nah, so dicht aufeinander ist. Aber da ist es auch genauso wichtig, finde ich, dass man dort den Social-Bereich, also das, wo man zusammenkommt und miteinander spricht, auch klar kennzeichnet und dafür qualitativ auch einen guten Ort vorsieht, ne? dass man sich in einer bequemen Situation miteinander unterhalten und abstimmen kann. Auf der anderen Seite ist es dort auch ebenso wichtig, dass man seine Ruhe hat. Ich glaube, Ruhearbeitsplätze ist auch ein Platz, auch ein Thema, was Menschen in so einer Umgebung arbeiten, wieder weg vom Homeoffice ins Office bringen würden, wenn sie wüssten, sie können dort genauso konzentriert wie daheim arbeiten. Also es gibt einen Ort dafür. Ne, so. Und genau diese Modi, ne, in so einer Agenturumgebung müssten schon geleistet sein. Ich sage mal Teamarbeit Arbeit in, sagen wir mal, so Social-Umgebung, wo man dann sich also nicht zufällig, sondern auch wirklich intensiver nochmal zusammensetzen kann, im Sinne von kurzen Workshop in einer Ecke machen. Auf der anderen Seite sind die Kollegen, die vielleicht ein bisschen zuhören können, und eine Ecke, wo man ruhig, wirklich ruhig arbeiten kann. Da redet man schon von 150 Quadratmetern, ne? Und bei 150 Quadratmetern ist man schon dicht, bleibt bei 10 Leuten, aber das könnte funktionieren, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf die Agenturen gucken, die so zwischen dem sind, zwischen den 10 Leuten und den 30 Leuten, wo Sie eben gesagt haben, da macht es irgendwie Spaß, über Bürolandschaften zu reden. Welchen Tipp haben Sie denn für die?
Also ich würde sagen, immer wenn Sie gar nichts gemacht haben und das üben wollen, ne, so, dann würde ich sagen, einfach diesen Social-Bereich oder das kleine Vereinsheim oder das kleine Café auf jeden Fall mal mit den verschiedenen Arbeitsmodi, was man dort einsetzen will, ne? So, mal versuchshalber umsetzen, mal ein bisschen, sagen wir mal, den mutigen Schritt gehen, so eine Umgebung bauen und gucken, wie es funktioniert, und von diesem Standpunkt aus oder von diesen Erfahrungswerten aus vielleicht das gesamte Büro nochmal genauer angucken.
Ja, dann bedanke ich mich für diesen, für einmal um die Umrundung sozusagen der Bürolandschaft.
Ja.
Was sehen Sie denn darüber hinaus für Perspektiven? Was deutet sich denn gerade bei den großen Unternehmen an? Woran arbeiten die denn? Können Sie uns da zum Abschluss noch einen Hinweis geben?
Ja, die Unternehmen sind dabei, quasi ihre Guiding, also ich sage mal, je nach Unternehmenstyp. Ich habe jetzt gelesen, Apple hat es doch hingekriegt und macht 3 Tage Office und 2 Tage Homeoffice-Regel doch. Die haben sich lange dagegen gewehrt. Also ich glaube, dass es ein Stück weit so kommen wird, dass man die Mitarbeiter befähigt, ihre eigenen Guiding Principles in einem Rahmen, was quasi zentral festgelegt wurde, selber zu entwerfen und im Rahmen dieser Modi, die sie dann selber mit ihrem nächstliegenden Führungskraft immer wieder steuern, ich sag mal, immer weiterentwickeln, immer weiter auszubauen und da nach, ich sag mal, Erkenntnissen, nach wirklich gemessenen Erkenntnissen an Parametern auch optimal die Umgebung gestalten und bauen, noch so oft wie möglich, so oft wie es da rauskommt, untereinander festgestellt, auch ins Office kommen und das quasi sehr mobil halten, dieses Festlegen dieser Guiding Principles, und danach auch die Führungskräfte anfangen, auch ihre Umgebung zu steuern, würde ich sagen. Das ist so das mittlere, die hauptsächlich betreffenden Unternehmen. Natürlich gibt es Unternehmen, die werden jetzt versuchen, die Leute 4 Tage ins Büro zu holen und sagen, okay, gut, den einen Tag, den ihr daheim bleibt, könnt ihr alles machen, was ihr wollt, da müsst ihr auch keine Rede und Antwort stehen, aber kommt bitte 4 Tage ins Büro, weil. Und die Unternehmen, die sowieso die Leute 4 Tage daheim hatten und 1 Tag im Office, die können dann natürlich jetzt ihre Vorteile im Arbeitgebermarkt ausspielen.
Alles klar. Dann bedanke ich mich für Ihre Insights.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.